Fantasy. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All About Telemedizin, dem Live-LinkedIn- und Podcast-Format für alle Fragen rund um Digital Health und natürlich Telemedizin. Heute haben wir ein aus meiner Sicht super spannendes Thema. Wir wollen nämlich über Gesundheitsboxen sprechen. Was ist das eigentlich? Wofür brauchen wir das und was kann das? Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der in vielerlei Hinsicht im deutschen Gesundheitswesen schon Pionierarbeit geleistet hat. Herzlich willkommen, Tobias Leibold.
Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Jan. Freue ich mich sehr.
Tobias, du hast so mal als einer der wesentlichen Köpfe die E-Rezept-Spezifikation für die Gematik erarbeitet. Du hast Unternehmen gegründet, die erfolgreich Notaufnahmen digitalisiert haben und immer noch digitalisieren. Und bist seit vielen, vielen Jahren wirklich als Pionier in den unterschiedlichen Themen im Gesundheitswesen unterwegs. Dein neuestes Projekt, und darüber wollen wir heute gleich auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen, ist Gesundheitsboxen. Bevor wir aber dahin kommen, also stelle ich mir natürlich die Frage, auch selber Unternehmer ist, ja, was treibt dich da an, dich zu engagieren und so umtriebig zu sein?
Ja, das ist eine gute Frage, aber ich komme ja aus der Medizin und Gesundheitsökonomie noch dazu studiert, das heißt auch aus der Praxis, plus eben noch den Schwerpunkt IT. Und diese beiden Welten zusammenzubringen, das wissen wir, glaube ich, alle, ist ja nicht immer ganz einfach und stößt auf große Belieben. Aber ich glaube einfach ganz fest daran, dass wir mit Unterstützung der Technik für den Arzt, die Ärztin, für die Apothekerin, für alle Beteiligten einfach eine bessere Versorgung, eine sichere Versorgung schaffen können. Denken wir allein mal, Jan, an den Austausch von Medikamenten, sagen wir mal, zwischen einem Seniorenheim und einem Krankenhaus, wenn das strukturiert und digital gehen würde, spart wahnsinnig Zeit. Oder eben, so sind wir eben auch auf die Gesundheitsboxen gekommen. Du brauchst ja einfach lange Zeit, bis du zum Arzt kannst, Fachärzte, Hautärzte, Orthopäden und so weiter. Und das ist so ein bisschen, was uns antreibt. Wie können wir da beschleunigen? Wie kann man das unterstützen? Wie können wir die Ärzte, Ärztinnen unterstützen und eben dann die Versorgung für die Patientin machen? Und eins ist ganz wichtig, und das ist das, was ich am liebsten tue den ganzen Tag. Wir müssen Brücken schlagen zwischen den unterschiedlichen Beteiligten Brücken aufbauen, Schnittstellen schaffen, damit wir einfach die Daten dann auch fließen lassen können und es ist einfach auch richtig was nutzt. So, das ist ein fester Glaube dran.
Ja, vielen Dank also für den Einblick da an der Stelle, und das wollen wir heute auch nochmal vertiefen. Wir haben uns bewusst ja für auch ein LinkedIn Live als Auftakt entschieden, um auch in die Interaktion zu kommen, also auch an alle, die jetzt hier live zuschauen oder auch zuhören. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne direkt in die Kommentare schreiben. Wir greifen das hier im Rahmen unserer Diskussion mit auf. Und wir haben auch ein Mentimeter mit dabei, wollen auch nochmal eure Meinung zu gewissen Themen hiermit aufnehmen und werden das dann auch im Verlauf der weiteren Session hier mit einfließen lassen. Und Tobi, du hast es eben gerade schon gesagt, zum Thema Brücken bauen, das ist etwas, was dir persönlich ganz am Herzen liegt, die unterschiedlichen Akteure eben auch miteinander zu vernetzen. Die Komplexität, die wir in der Gesundheitsversorgung haben, die war schon immer enorm. Die wird jetzt durch neue Technologien, neue Regulatorik eher noch größer, ja, als geringer. Und die Gesundheitsbox kann da eben ja so ein Brückenbau-Element sein. Also vielleicht kannst du uns da mal mit auch auf den Weg geben, warum jetzt das Thema Gesundheitsbox und was hat es damit eigentlich auf sich?
Ja, das ist also tatsächlich wieder die sprichwörtliche Brücke in der Box sozusagen. Aber schau mal, das sind so Fragen gewesen, Fragestellungen im Hautarzt wurde ich angesprochen und dann, ja, und in 12 Wochen, in 14 Wochen habe ich den Termin. Gibt es ja heute auch schon tolle Möglichkeiten, das sicherlich auch zu Hause zu tun. Aber wenn du dann zum Beispiel irgendwie ein Auflichtmikroskop und ein Bild brauchst und ähnliche Dinge, dann musst du das irgendwo, das hat ja nicht jeder zu Hause, also zumindest ich beispielsweise nicht. Und da kannst du ja dir einen Raum vorstellen, wo sowas drin ist, wo ich einen Termin buche, hingehe. Gerade, es ist ja, geht ja auch gerade stark durch die Presse, wird ja, es werden ja nicht mehr Ärzte werden in Zukunft. Dafür werden es ältere Menschen werden. Ich glaube, es ist uns ganz bewusst. Oder aber es sind, das höre ich natürlich, du hattest es gesagt, wir haben das elektronische Rezept maßgeblich entwickelt auch. Ja, wenn du im Unternehmen sitzt und du brauchst ein Folgerezept oder brauchst einfach nur eine kurze Untersuchung. Stell dir vor, da wäre so eine Box im Unternehmen. Du kannst kurz einen Termin buchen, gehst da rein. Gewisse diagnostische Möglichkeiten, gegebenenfalls auch mit AI-Unterstützung, gibt's ja auch tolle Möglichkeiten heutzutage. Lässt sich kurz untersuchen, schickst die Informationen, Telemedizin. Ihr seid ja auch mit als Partner dabei. Und besprichst das in 10 Minuten, Viertelstunde und gehst dann wieder zu deinem Arbeitsplatz. Am besten lässt du dir die Medikamente noch dahin liefern, wenn du welche brauchst fürs Folgerezept. Das sind alles so Fragen, die immer wieder auftauchten. Und immer wieder sind wir dabei gelandet. Ja, man bräuchte eigentlich so einen geschützten Raum, wo das irgendwie drin ist und wo ich dann reingehen kann. Und so haben wir dann eben angefangen, die Box, die man hier auch gerade sieht, zu entwickeln. Die kann größer und kleiner sein. Die ist eben relativ schnell aufgebaut. Wir mussten ganz viel klären, dass das eben auch den Anforderungen, also desinfizierbar, Lüftung und all diese Dinge. Und auf einmal kamen immer mehr Use Cases, eben auch in Apotheken, pharmazeutische Dienstleistungen. Kann ich nicht als Vorstufe zur Notaufnahme dort rein, mich gegebenenfalls beraten lassen und so weiter. Und es kam immer mehr zusammen. Und immer war eben ein Raum gesucht, wo das gebündelt ist, wo die Technik drin ist. Und deswegen haben wir eben diese Box dann auch tatsächlich entwickelt, so wie sie da sieht. Das ist auch nicht nur ein Bild, sondern die gibt's auch tatsächlich in live und mit den entsprechenden Systemen dahinter.
Ja, und das macht ihr nicht alleine. Da steht ja ein sehr erfahrenes, interdisziplinäres Team dahinter in so einer Box. Du hast es ja auch gerade schon anskizziert und da wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, was da eigentlich alles rein kann oder auch schon drinne ist. Es hat unglaublich viel Komplexität. Also du hast zum einen die Box an sich, die muss gebaut werden. Du hast dann Diagnostikmöglichkeit, medizinische Geräte, die implementiert werden müssen. Der Datenfluss vom Patienten hin zu den Leistungserbringern muss gewährleistet werden und das Ganze muss dann eben auch orchestriert werden. Also dass, wenn ich einen Termin buche, in der Box sitze, dann am Ende auch wirklich jemand am anderen Ende der Leitung dann sitzt. Also insofern eine wirklich sehr komplexe Aufgabe. Wie geht ihr das an? Wie seid ihr da heute aufgestellt, auch von eurem Team und wie wollt ihr es auch perspektivisch weiter ausbauen?
Ja, also im Team haben wir sind wir an den verschiedenen Stellen gut aufgestellt. Sehr, sehr gute Rechtsexpertise auch mit dabei aus dem medizinischen Bereich, so dass wir das auch wirklich stark, das ist oberstes Gebot, im Einklang der Regulatorik und der Möglichkeiten haben. Der zweite Punkt ist, dass wir eben sehr starke Partner uns auch gesucht haben, gerade für die technischen Lösungen. Arztkonsultation ist mit dabei und weitere. Und der dritte Punkt ist, und da war ich tatsächlich erstaunt, was ich in den letzten Monaten oder was wir erfahren haben, was für Möglichkeiten es heute tatsächlich auch schon gibt in der Diagnostik. Alle reden zwar über AI und so weiter und so fort, aber mit den Möglichkeiten mittlerweile, wie das eben in die Diagnostik einzieht, das ist schon erstaunlich. Also Beispiel, tolle Augenuntersuchungsmöglichkeiten, ja, im Zweifel eben auch mit AR-Brillen oder VR-Brillen. Für die Haut mit Auflichtmikroskopen oder eben auch tatsächlich mit hochauflösenden Scannern. In dem Bild vorher haben wir hinten gesehen, das nennt sich der kleine Rucksack, den man dazu nehmen kann oder nicht, ist eben Möglichkeit auch für PCR-Geräte, für kleinere Blutuntersuchungen, die begleitet eben stattfinden können durch medizinisches Personal und so weiter und so fort. Und das war ganz erstaunlich, was wir da auf der Reise tatsächlich auch stattgefunden haben. Und die Aufgabe von uns verstehen wir und gerade auch in der Box, dass wir im Prinzip der Raum sind, wo diese vorhandenen medizinischen Möglichkeiten, diagnostischen Möglichkeiten, telemedizinischen Möglichkeiten eben stattfinden. Und das sind ja dann auch eher die Dinge, ich sag mal, natürlich gibt es auch tolle tolle Dinge, die ich zu Hause mit der Telemedizin machen kann oder mit einem Smartphone in irgendeiner Form. Aber wenn es eben dann ein bisschen weitergeht, dass ich das dann da tun kann. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch aus der Erfahrung, die wir im Konsortium natürlich haben, aber ich glaube, es leuchtet auch sehr leicht ein, der Arzt, die Ärztin beispielsweise, die müssen ja mit ihrer Zeit auch haushalten und du musst nicht zwingend damit immer das Wartezimmer verstopfen, sondern es reicht ja auch, wenn du gewisse diagnostische Parameter im Zweifel bekommst, dir ein erstes Bild machen kannst, gemeinsam mit dem Patienten entscheiden kannst. Natürlich liegt die therapeutische Hoheit weiterhin bei den medizinischen Kräften, das ist klar. Aber das hilft dir einfach auch vielleicht, Dinge schneller abzuarbeiten und vielleicht auch an verschiedene Stellen zu kommen. Ja, gerade auf dem ländlichen Gebiet. Und insofern ist es eher unsere Aufgabe, diese Puzzlestücke zusammenzupacken und das dann tatsächlich als Angebot zu machen. Und das kann ja unterschiedliche Ausprägungen haben, ja. Auch gerade für die Apotheken beispielsweise sehr großer Zuspruch, pharmazeutische Dienstleistung, Beratung des Patienten. Da sind ja auch Angebote, die du heute auch gut abrechnen kannst, auch mit Recht, das ist ja auch in Ordnung. Aber eben auch ganz neue Ideen. Ja, also eine Apotheke in einer großen Stadt kam auf uns zu und sagte, prima, stelle ich mir hin und sag, bevor ihr jetzt in die Notaufnahmen geht, das verstopft für die schweren Fälle, könnt ihr hier vorbeikommen bei uns. Wir unterstützen dich als Patient, wenn es dir nicht so richtig gut geht. Geht jetzt nicht über einen schweren Notfall, ne, Bein ist ab oder so, aber wir unterstützen dich und du kannst dann, wir geben dir Tipps, entweder ja, mussten die Notaufnahme, dann hat es auch einen Grund, ja, oder es kann eben mit einfachen Maßnahmen behebbar sein.
Ja, über konkrete Anwendungsfälle wollen wir gleich nochmal sprechen. Wir wollen auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch fragen. Also vielleicht da auch Impulse noch mitnehmen. Ja, welche Einsatzgebiete seht ihr für die Gesundheitsbox? Also gerne entweder auf die eingeblendete Website gehen und mit dem Code dann den Fragebogen öffnen oder mit dem Smartphone den QR-Code einscannen. Und zwischenzeitlich, Tobi, können wir ja schon mal weitersprechen. Du hast gerade die Apotheke hier erwähnt. Mit dem gesetzlichen Anspruch auf assistierte Telemedizin in der Apotheke gibt es ja einen sehr konkreten Use Case, ja, der eben auch als gesetzlicher Anspruch hier verankert ist und wo ihr natürlich mit der Box auch einen wesentlichen Lösungsbaustein dafür liefern könnt. Wie würde das aus deiner Sicht in der Praxis dann aussehen? Also vielleicht, um es mal wirklich konkret zu machen, auch aus der Patientensicht, wie wäre da ein möglicher Ablauf?
Ja, du hast ja die Möglichkeiten heutzutage, dass du in der pharmazeutischen Beratung unterwegs sein kannst, auch in der erweiterten Dienstleistung, wie das dann so heißt, eben für die Apotheken. Und du hast natürlich schon die Möglichkeit, beispielsweise war es ja auch nehmen wir mal den Fall Corona und diese Prüfungen, dass du das auch in einem geschützten Raum machen musst in einer Apotheke und jetzt kannst du immer schlecht direkt alle Mauern abreißen und neu machen oder es wurden Baucontainer für die Apotheken gestellt beispielsweise und so hättest du im Prinzip eben jetzt diesen schönen kleinen abgeschlossenen Raum in deiner Apotheke. Der Patient bucht für Fragestellungen, ja, es ist ja immer noch Covid-Tests oder auch eben für die ganzen Beratungen, den Termin, du kannst es dort durchführen, du kannst es mit Diagnostik unterstützen lassen und du kannst es dann natürlich auch weiter fortführen, eben über zu Hause. Du kannst den Patienten anleiten. Es ist ja nicht jeder so geschickt mit Smartphone und der neuen Technologien, aber sei es eben auch eine kleine Blutuntersuchung, die du dort machen kannst und das entspricht ja auch tatsächlich dessen, was im Moment diskutiert wird in der Politik, dass man die Aufgaben dort auch weiter verteilen kann. Und so kannst du das dann tatsächlich sehr gut auch einsetzen. Du kannst das natürlich aber auch einsetzen in der Apotheke für Beratung. Oder du findest tatsächlich auch ganz neue Ansätze. Ich sage jetzt mal wie so eine Art Vortriage vor einer Notaufnahme. Ja, und kannst dann damit die Patienten helfen. Wir haben, glaube ich, 11,4 Millionen unnötige Fälle in den Notaufnahmen pro Jahr. Die müssen da nicht hin, ja. Und gibt's ein Pflaster und eine Creme und dann ist vielleicht auch viel getan.
Genau. Also insofern, es ist ja insofern hier auch jetzt kein Konzept nur für Versorgung im ländlichen Raum, ja. Also das ist das, was du ja auch gesagt hast, wir werden definitiv einen deutlichen Rückgang der niedergelassenen Praxen verzeichnen, einfach weil die Anteil der Ärztinnen, die in den Ruhestand gehen, derer, die neu quasi in den Markt eintreten, sehr stark überwiegt. Aktuell sind über 30% der Hausärztinnen und Hausärzte schon über 60 Jahre alt. Kürzlich mit einer Hausärztin aus Wiesbaden gesprochen, ja, die versorgt 20.000 Patienten, davon jedes Quartal 5.000. Da kriegt man mal ein Gefühl dafür, was es bedeutet, wenn nur eine einzige hausärztliche Praxis eben aus der Versorgung ausscheidet. Und am Ende fehlen damit ja Zugangspunkte in die Versorgung. Und die könnt ihr mit der Box liefern im ländlichen Raum, aber natürlich auch in Ballungsgebieten. Auch dort haben wir heute schon Unterversorgung. Und jetzt sind hier zwischenzeitlich auch, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben, auch ein paar weitere Einsatzgebiete mit genannt worden über das Mentimeter. Also Diagnostik ist das, was wir eben schon besprochen haben. Ja, in der Box kann ich natürlich vielfältige Gerätschaften verbauen, die ich so zu Hause nicht parat habe oder auch im Zweifel nur in spezialisierten Praxen zu finden sind. Was ich persönlich spannend finde, ist der Vorschlag, hier auch psychologische Notbetreuung darüber zu unternehmen, also auch geschützter Raum im Sinne wirklich einer räumlichen Umgebung, was sicherlich hilfreich sein kann. Und Ernährungsberatung und auch das betriebliche Gesundheitsmanagement wird hier genannt. Das ist auch einer der Aspekte, die du gerade genannt hast. Ja, ich habe quasi einen Arzttermin mal während der Arbeitszeit. Es wäre doch super, wenn ich dafür nicht in die Praxis fahren muss, sondern vielleicht nur ins Foyer meines Arbeitgebers. Also wie weit sind da eure Gedanken?
Ja, tatsächlich ist das Thema Unternehmen und Betreuung ein ganz, ganz großes, das große Unternehmen auf das Team zugekommen. Guck mal, allein so ein Folgerezept, ja, wenn du losgehst, man kennt's ja noch gut, jetzt elektronische Rezept kommt in Gang, auch die weiteren Dienste der Gematik kommen in Gang, das ist toll, da müssen wir auch weiter unbedingt dran arbeiten. Aber wenn du zum Teil eben noch dann versuchst du anzurufen in der Praxis, dann versuchst du es irgendwie online, dann musst du anmelden, klappt das irgendwie nicht so richtig, dann gehst du halt doch in die Sprechstunde einmal pro Quartal, ja, und dann sitzt du da und dann kriegst du dein Zettel oder heute ja dein QR-Code oder aufs Handy, gehst zur Apotheke, ja, dann ist es nicht da, dann kommst du 5 Stunden später wieder, bist du einfach mal 2, 3, 4 Stunden unterwegs. Ich meine, wie toll wäre das, du gehst, machst einen Termin, gehst unten in die Box, du hast das Foyer jetzt genannt oder das kann ja auch in einem Raum drin sein und machst einen telemedizinischen Termin, wo das eben möglich ist. Ja, also wie gesagt, operieren ist nicht vorgesehen in der Box, aber kriegst dann dein E-Rezept aufs Handy oder druckst direkt den QR-Code aus. Im Zweifel bestellst es in der Apotheke parallel und du kriegst es dann sogar noch an den Arbeitsplatz geliefert. Ja, und dann das Thema durch, dann ist es in 10 Minuten erledigt, anstatt eben 2, 3, 4 Stunden unnötig unterwegs zu sein. Und ich glaube, das freut beispielsweise alle. Aber betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja auch mehr beispielsweise, ne? Stresssituationen, ne? Es gibt auch tolle Therapieformen, wo eben Angststörungen, Stressabbau mit AR, VR-Brillen beispielsweise gemacht wird, hier gerade aus der Charité, hier aus Berlin. Das sind natürlich Dinge, die du da auch einsetzen kannst und die dann im geschützten Raum eben stattfinden und vorbeugen kannst. Und das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig. Ist ganz spannend, Ernährungsberatung hier genannt. Ja, ja, großartig, natürlich. Wichtiges Thema und kann wunderbar dann dort eben auch folgen. Im Zweifel eben auch mit Ernährungsassistentinnen, Assistenten und Apotheken begleitet und so weiter. Also dieses Spektrum ist dort, gerade was Unternehmen angeht, sicherlich ein ganz anderes.
Ja. Aber weiteren Vorteil, den wir auch sehen, ja, auch über die Videosprechstunde und dann natürlich in Kombination mit so einer Box, ist natürlich auch barrierefreien Zugang zur Versorgung zu schaffen. Ja, weil nicht jeder hat die notwendige Bandbreite in seiner Internetverbindung zu Hause oder geschweige denn ein kompatibles Endgerät. Also wir haben heute noch auch tatsächlich größere Teile der Bevölkerung, was man gar nicht so vermutet, die nicht digitale Teilhabe haben, aber trotzdem natürlich auch von den Entwicklungen profitieren sollten. So eine Box bietet dann diese Möglichkeiten an der Stelle. Und das ist eben etwas, was, also ich an persönlich auch immer super spannend finde. Und das bringt dann uns eigentlich auch zu einer weiteren Frage, die wir auch gerne hier nochmal an unsere Zuschauerin richten wollen. Über Standorte haben wir schon gesprochen. Ja, aber wenn ich einen barrierefreien Zugang benötige, wo kann denn so eine Box eigentlich stehen? Also wir hatten gerade einen Arbeitgeber, wir hatten ja die Apotheke. Ich bin gerade gestern wieder mit der Bahn gefahren und dachte mir so, Mensch, also eigentlich ist ja jeder Bahnhof ein prädestinierter Standort, weil da sind eh viele Menschen. Ich habe häufig auch eine Apotheke sowieso in der Nähe oder auch sogar in so einem ICE selber. Ja, also wenn ich irgendwie 4-5 Stunden unterwegs bin, parallel irgendwie meinen Vorsorgetermin machen kann, das wäre doch eigentlich ganz praktisch. Was habt ihr im Kopf oder welche Szenarien diskutiert ihr da auch vielleicht schon ganz konkret, was Standorte betrifft?
Ja, also im Aufbau ist es so, dass das Team eben insbesondere 3 bis 4 Schwerpunkte im Moment im Blick hat, wobei ich sehr interessiert gerade lese, was hier auch noch als Antworten reinkommt. Tatsächlich ist die Box auch so angelegt, dass du sie in 2 Stunden aufbauen kannst. Das heißt, du baust sie nicht in Stein auf und dann muss sie da stehen, sondern sie wäre rein theoretisch eben auch vom Rathaus dann ins Bürgeramt zu transportieren, von Montag auf Dienstag. Sehr, glaube ich, wichtig sind Apotheken, ja, weil sie eben einfach auch einen wichtigen Bestandteil auch im erweiterten Möglichkeiten, die sie jetzt auch regulatorisch bekommen haben und vermutlich auch weiter noch bekommen werden, sicherlich eine tolle Unterstützung in der Gesundheitsversorgung. Wir hatten gerade gesprochen über Unternehmen. Was jetzt eben sehr stark auch in letzter Zeit als Anfragen kam, ist beispielsweise in so Seniorenwohnheimen oder in diesen sogenannten Quartieren auch, wo du hast ja auch Platz für einen Rollstuhl im Zweifel, ne, genau, barrierefrei, wo du dann, wenn du siehst, wie oft die, ja, wie gesagt, du hattest es ja erzählt, ich war sehr, 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 sehr viel Zeit meines Lebens habe ich in Notaufnahmen verbracht, wo es dir einfach auch echt immer leid tat, dass es dann, weiß ich nicht mal, für eine Blutuntersuchung wurde hin und her gefahren und mit Krankenwagen oder Fahrdienst und so weiter, wo du dann eben mit begleiteten Assistenzpersonal oder medizinischem Personal solche Dinge eben auch tun kannst und das einfach ein bisschen effizienter einsetzen kannst. Das sind dann eben auch so unterscheidet man das eben Fälle für die begleitete Untersuchung und Diagnostik. Ja, es gibt ja auch heutzutage Anbindungen an Abstriche, die du dann fotografieren kannst und ähnliche Dinge. Das ist digital alles gut verarbeitbar heute. Es gibt eben auch, wie wir es hier sehen, und das ist spannend, dass das Bedürfnis eben da ist, auch den unbegleiteten Zustand. Klar, muss man sich überlegen, wo steht das? Kannst du nicht einfach draußen hinstellen und Randalismus und so weiter oder Vandalismus, aber eben in einem geschützten Bereich, Rathaus, Bürgeramt wird hier gelandet, Mall. Warum nicht? Ja, in der Mall ist häufig auch noch eine Apotheke mit angeschlossen, die das beispielsweise betreiben könnte, mit betreuen könnte in Fragestellung, sodass keiner alleine bleibt. Aber das spricht ja für sich hier, was wir hier sehen.
Ja, also Ferienressort ist hier gerade noch auch genannt worden. Also ich glaube, das zeigt natürlich auch die Vielfalt der Einsatzszenarien, die dann auch über den vielleicht auch manchmal medizinischen Kontext hinausgehen, weil natürlich auch gerade mit Blick auf Wellness- und Lifestyle-Themen Beratungen immer relevanter werden, auch das verknüpft werden muss mit Diagnostikmöglichkeiten. Und also insofern zeigt das hier, glaube ich, einen sehr guten Ausschnitt dessen, was möglich sein kann. Wenn wir nach Frankreich blicken, da sind ja Boxen auch wirklich schon in der Fläche präsent, mehrere tausend. Die stehen dort in Supermärkten. Also wann haben wir die erste Box in Deutschland im Supermarkt stehen? Was ist deine persönliche Prognose?
Also unsere Pläne sind ja, hatte ich ja auch gesagt, im Team beispielsweise eben auch Rechtsexpertise, sodass es eben auch auf den deutschen Markt passt. Am Ende möchte ja auch jeder sozusagen, dass es in die Verdienst- und Abrechenstrukturen gut eingepasst ist. Dafür gibt es die Konzepte, das haben wir gut hinbekommen. Wir stehen jetzt sozusagen, dass wir einmal alles aufgebaut haben. Das kann man angucken, kann man hingehen, kann man auch ausprobieren und stehen jetzt eben für den nächsten Skalierungsschritten. Und tatsächlich geht das dieses Jahr los, lieber Jan. Ja. Mal gucken, ob die Einkaufsmall die erste Stufe sein wird oder eben Apotheken, Unternehmen beispielsweise oder Quartiere, aber tatatsächlich die Nachfragen sind, ich sag's mal, erfreulich und spannend.
Ja, wir haben, glaube ich, eben auch die Kommentare gezeigt, dass man sich da auch sehr gut ja mit identifizieren kann an der Stelle, einfach aus seiner eigenen Erfahrungs- und Versorgungsrealität heraus, kennen wir, glaube ich, alle diese Momente, wo wir uns einfach einen anderen, einfacheren Zugang gewünscht hätten. Ja, die technologischen Möglichkeiten sind da, die regulatorischen Rahmenbedingungen auch. Also insofern muss man sagen, ist die Zeit reif jetzt für solche Konzepte und ich kann es selber kaum abwarten, sie dann auch bald in der Praxis zu sehen. Wir haben, oder du hast auch schon eingangs ein paar Diagnostikmöglichkeiten, die dort in der Box sind, Box verbaut werden können oder bereits verbaut sind, auch erwähnt. Da würde ich jetzt gerne nochmal mit dir genauer drauf eingehen. Also wie flexibel ist das Setup, um dann vielleicht auch auf konkrete Kundenbedürfnisse einzugehen? Und was ist sozusagen eigentlich standardmäßig vorgesehen? Also einfach, um auch nochmal einen besseren Eindruck zu kriegen, wirklich für die Varianz an Einsatzmöglichkeiten, die damit verbunden sind.
Ja, gerne. Also da hatte ich ja gesagt, es hat uns in eine spannende Welt auch entführt in den letzten Monaten, was tatsächlich an Diagnostik, außer jetzt irgendwelche Smartwatches und Ähnliches, auch an zertifizierter Diagnostik, immer auch im Übrigen natürlich wichtig, es da tatsächlich heute auch schon gibt. Und im Übrigen, gerade was AI-Unterstützung geht, ist insbesondere in Deutschland, das war mir auch nicht so klar, aber muss man ja auch mal lobend erwähnen, auch in der Aussage, die Microsoft jetzt beispielsweise die Woche getroffen hat, da sind wir gut weit vorne. Und das ist eben von so einfachen Dingen wie ein Auflichtmikroskop, die du anschließen kannst, aber auch hin bis zu mittlerweile Blutuntersuchungen, wo du sehr automatisiert Dinge tun kannst, bis hin zu Scanning. Ja, also wir hatten auch die Frage von einer Hautarztgruppe: Hey, dann bauen wir so einen Scanner rein, ja, der die Leberflecken einmal scannt. Du kannst ja die Gläser alles verspiegeln und so weiter und Schallgeschützen, diese Dinge natürlich. Und dann machen wir dort die Untersuchung. Dann braucht er gar nicht, und wir besprechen das dann nur noch mit dem Patient. Und das ist ja auch so ein Beispiel, ne? Gerade bei den Hautärzten gibt es ja auch tolle telemedizinische Anwendungen, haben wir auch Partner mit dabei, aber wo dann AI in Kontakt kommt, ja. Scanning aus der Satellitentechnologie, Rasterung und so weiter und so fort, die dann eingesetzt wird für beispielsweise Leberflecken oder andere Hautveränderungen. Und das geht so weit, dass wir dann eben, wenn ja auch, oder darf ja auch international unterwegs sein, es gibt heutzutage auch schon erweiterte Diagnostik in anderen Ländern, bis hin zu Brustkrebs-Scanning oder ähnlichen Dingen, wo wir sicherlich noch einen Moment brauchen. Aber das sind tatsächlich Ansätze, wo man eben den ärztlichen Kollegen, Kolleginnen sicherlich sehr unterstützen kann. Gibt ja auch immer wieder gute Projekte, wo eben Hilfskräfte und so weiter, gab es ja auch tolle Projekte oder gibt es tolle Projekte dazu, eben aufs Land gehen und dann kannst du bis zu 50, 55 diagnostische Parameter erheben, ja, von entfernten Abhören oder ähnlichen Dingen. Und dann war die Herausforderung, als wir das gemerkt haben, wie bauen wir denn jetzt oder wie wird die Box denn gebaut, dass du kannst ja nicht immer alles reinstellen und willst das ja dann für den Einsatzzweck haben und mit den Partnern und Firmen, die Box tatsächlich auch mit den Architekten und so weiter entwickelt haben, die ist jetzt schon so gebaut, dass du eben die verschiedenen Dinge einhängen kannst. Du kannst den ganzen Rucksack hinten weglassen, ja, kannst den aber auch dazusetzen und kannst die Box sozusagen erweitern. Willst du den Kühlschrank haben, willst du keinen haben, willst du ein PCR-BGA-Gerät drin haben oder nicht? Das ist tatsächlich so flexibel gebaut und da natürlich auch ein Riesenkompliment an die Architekten und richtig Möbelhersteller auch, die das dann designt haben mit den ganzen Vorgaben, ne, wenn du aus der Medizin kommst, nicht so trivial. Also das war schon viel Knobelarbeit, aber im Prinzip haben wir es jetzt so, dass du tatsächlich sehr flexibel das einsetzt.
Ja. Jetzt sind auch schon hier langsam die ersten Fragen reingetrudelt. Die nehmen wir hier auch gleich nochmal mit auf. Mir hat sich gerade eine Frage aufgedrängt, als du gesagt hast, wir können ja auch Blut abnehmen. Wie ist das mit der Hygiene in so einer Box? Ja, also natürlich ist es, macht es Sinn, sicherlich auch dort Assistenzleistungen über beispielsweise eine Apotheke in Anspruch zu nehmen. Gleichwohl kennen wir alle die Anforderungen, die eben auch daran gekoppelt sind. Was sind da eure Ansätze mit Blick auf das Hygienekonzept?
Ja, also die sind hoch, die Ansätze oder die Vorgaben sind hoch. Und das hängt natürlich immer ein bisschen vom Einsatzzweck jeweils ab, aber es sind desinfizierbare Flächen beispielsweise, die dort sein, sind auch kein Teppich verbauen, ne? Und diese Dinge, ich glaube, das leuchtet ein. Aber es sind eben auch Umluftsysteme drin, die Luft umluften mit UV-Licht beispielsweise. Das ist auch viel, was wir auch leider lernen mussten bei in der ganzen Covid-Zeit und so weiter. Also diese Vorgaben sind dort bis hin zu Datenschutz und Sichtschutz und diesen Dingen natürlich dann auch berücksichtigt und eben auch mit Behörden in Abstimmung, so dass du da wirklich einen Raum für dich hast, der auch sauber ist. Das sind so hoch beanspruchbare Materialien, die's da dann entsprechend gibt, so dass du diesen Dingen dann Genüge tust. Und es trotzdem aber irgendwie auch ordentlich aussieht, ne? Das muss sauber sein. Du willst ja nicht in so eine Schmuddelbox gehen, wenn ich das so
sage. Ja. Da wird's vermutlich dann auch mal sicherlich Konzepte für Servisierung und ähnliches benutzt, also dann auch bedürfen. Also, und werdet ihr dann quasi diese Services auch aus einer Hand dann mit anbieten oder wollt ihr euch stärker wirklich als Hersteller für die Boxen dann betätigen?
Ja, es ist ein fantastisches Team auch aufgebaut, ja, weil die das dann auch durchführen können. Was du schon tun musst, ist, dass du Kenntnis über die Box hast, wie du sie aufbauen kannst, wie du sie einrichtest. Aber auch wenn was beispielsweise nicht funktioniert, diese Dinge musst du natürlich entsprechend abdecken. Aber es gibt auch wieder abhängig vom Einsatzort natürlich, deswegen starten wir auch eher in den betreuten Bereichen, ja, wo eben auch jemand nach der Box gucken kann, im Zweifel auch nochmal wischen kann oder unterstützen kann. Glaube ich, das ist sehr, sehr sinnvoll, um dort auch eine Akzeptanz zu erreichen. Und insofern ist es eben so, es gibt Unternehmen oder Apotheken, die sagen, das mache ich schon alles, ja. Oder aber das Team bietet es dann auch entsprechend an und kann unterstützen, aber gerade was Aufbau, was Service angeht und so weiter, das ist schon wichtig. Und am Ende, ja, wir arbeiten mit so tollen Partnern wie euch, Jan, zusammen, wenn es irgendwo klemmt, das wissen wir ja immer, dass man zumindest das organisieren kann, dass es dann auch schnell wieder geht.
Ja. Dann sind hier die ersten Fragen eingetrudelt und Joachim fragt, ist auch in Vitro-Diagnostik möglich?
Am Ende, wo sind die Grenzen? Ja, also ich glaube von in Anführungszeichen einfacher Telemedizin, wenn das einer vielleicht zu Hause nicht schafft, dann kann das dort in einem betreuten Umfeld stattfinden. Wir hatten über pharmazeutische Dienstleistungen gesprochen, sicherlich eine gute Möglichkeit, weil das eben dann auch in die Abrechnungsstrukturen passt. Aber das geht tatsächlich weiter, wie ja schon gerade gesagt, zum Beispiel auch Scanning oder PCR, aber bis hin auch zu BGA-Geräten beispielsweise, die getestet wurden, weil es gefordert war. Ich glaube, alles, was auf dem OP-Tisch stattfindet, ohne in die Details zu gehen, ist, glaube ich, ist an In-vitro-Diagnostik schwierig, aber ansonsten sind da erstmal erstaunlich wenig Grenzen gesetzt, die wir kennengelernt haben. Sonst gerne auf uns zukommen, was Joachim da genau im Kopf hat, über den Rucksack hinten, das ist im Prinzip wie eine kleine Arztregal mit einem Untersuchungstisch, da passt viel hin.
Ja, vielen Dank für die Erläuterung, super, super spannend und ich glaube auch an der Stelle, das ist jetzt noch kein fertiges Konzept im Sinne von so sieht's aus und so bleibt's für immer, sondern wir haben ihn jetzt hier auch nochmal eingeblendet, den Prototypen, den kann man sich auch anschauen. Es war auch noch eine Frage von Joachim, gibt's einen Showroom? Ja, also ich glaube, die Möglichkeit besteht, sich das anzuschauen und sich auch einen Eindruck vor Ort zu verschaffen und dann eben auch entlang der Anforderungen, die es gibt, dann auch Anpassungen vorzunehmen. Ja. So habe ich zumindest verstanden, Tobias.
Genau, also D-Box steht bei unseren Partnern aus Schorndorf in der Ideenwerkstatt, die im Übrigen auch einen starken Fokus haben, alles was New Work eben ausgeht. Wie sehen neue Arbeitsplätze aus beispielsweise? Und das sind eben auch Dinge, die dort mit eingeflossen sind, gerade wenn wir jetzt mit Unternehmen sprechen und Gesundheitsversorgung im Unternehmen. Aber ja, da steht er. Das ist jetzt sozusagen auch die große Ausspielung. Man sieht links sozusagen den Rucksack, wo eben die Möglichkeiten dann auch entsprechend drin sind. Und man sieht, man kann die Fenster verdichten und so weiter und so fort.
Ja. Kann man das auch auf einen Truck packen und dann mobil sagen, von Dorf zu Dorf fahren und den Landarzt quasi in der Gesundheitsbox verfügbar machen?
Jan, ich sehe, wir verstehen uns.
Also ich deute das als ein Ja.
Ja.
Und ich lebe ja in Mecklenburg-Vorpommern und wir sind tatsächlich hier immer wieder mit solchen Fragestellungen konfrontiert. Ja, wenn man beispielsweise sich die Region Vorpommern oder Rügen anschaut, wo wenige Ärzte wirklich ganze Landstriche versorgen müssen, sind das zunehmend dringende Themen. Was im Übrigen auch für andere Gegenden in Deutschland gilt. Und insofern sind das sicherlich Konzepte, mit denen man sich jetzt auch wirklich sehr dringend auseinandersetzen muss.
Also es ist eine total spannende Frage, die uns auch gestellt wurde oder die häufiger mal gestellt wurde, ist, warum habt ihr denn nicht einen VW-Bus ausgebaut oder einen Lastwagen, keine Werbung jetzt hier machen, und fahrt damit sozusagen durch die Gegend? Haben wir gesagt, naja, weil wir es lieber andersrum gemacht haben. Wir haben eine Box, die kannst du irgendwo hinstellen, auch fest. Aber du kannst sie natürlich auch auf eine Laderampe stellen oder in den Bus. Und dann kannst du damit mobil sein. So haben wir eben beides abgedeckt.
Ja, wir kommen auch langsam zum Ende der heutigen Session. Und insofern nochmal einmal auch die Möglichkeit für alle, die zuschauen und zuhören, Fragen loszuwerden. Und Tobias, an dich noch die Frage gerichtet, wie so dein Blick auf die Versorgung, die Gesundheitsversorgung in der Zukunft? Du hast gerade das Thema künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Diagnostikmöglichkeiten angeschnitten. Du kennst auch ja die Gematik sehr, sehr gut, beziehungsweise die Anforderungen mit Blick auch auf die Telematikinfrastruktur, Stichwort Interoperabilität. Also wo geht die Reise hin? Ist es nicht eigentlich ein Widerspruch irgendwie, sozusagen Standardisierung über Telematikinfrastruktur und auf der anderen Seite mal die Entwicklung auf der KI? Sind es zwei Welten, die wir ineinander bekommen?
Ja, das ist, ich liebe diese Frage, weil schau mal, es ist in den letzten Jahren wahnsinnig viel passiert in der Medizin. Was Medikamente angeht, was sogenannte lebende Medikamente angeht, erste Medikamente, die Richtung Alzheimer gehen, ja, die ersten Patienten, die hier in Berlin, Blue Rock, Bayer, beispielsweise Medikamente für Parkinson bekommen haben, die jetzt ausgewertet werden können. Ich will keine Impfdebatte, aber eine wahnsinnige Dynamik, die natürlich da entstanden ist mit den mRNA-Dingen, was aus dem onkologischen Bereich kommt. Ich glaube, das ist eine Wahnsinnsleistung und da krieg ich auch wirklich Gänsehaut, wenn man sich das anschaut, was die Wissenschaftler und die medizinischen Kräfte dort schaffen. Und auf der anderen Seite, ja, was machen wir da? Wir faxen Befunde, wir kriegen nach dem MRT, war jetzt in der Kontrolluntersuchung, habe ich so eine CD-ROM bekommen. Und so weiter und so fort. Das heißt, wir hinken mit der Digitalisierung in den letzten Jahren sicherlich stark hinterher. Das können wir sagen. Deutschland war das 18. oder 19. Land, wo das elektronische Rezept eingeführt wurde. Aber
also in der EU, nicht weltweit. EU, ne?
Ja, Entschuldigung, so. Verändert. So, aber immerhin, ja, in meinem Beruf darf ich auch in die anderen Ländern schauen, Skandinavien und so weiter, da sieht man tolle Dinge, an denen wir uns orientieren können auch. Ich glaube, also wir sind hinterher, aber ich glaube, dass es jetzt eben gerade auch in der Gematik gibt es Entwicklungen, das TI-Gateway steht vor der Tür, wo wir gute Verbindungen haben in die Telematikinfrastruktur, eben auch so Dienste wie TIM beispielsweise, die dann auch wirklich anfassbar werden und irgendwie auch so mal einen Mehrwert und so einen Nutzen für alle Beteiligten erzeugen. Und die Meinung ist ganz klar, dass wir jetzt nicht alle einzelnen Schritte aufholen werden, sondern es geht jetzt wirklich auch in Sprüngen voran. Wir haben ja auch schon fast krasse Technologie mittlerweile, ja, Web 3.0, ganze AI, ich meine, das steht am Anfang. Man konnte jetzt tolle Dinge sehen, was Röntgendiagnostik angeht, was Dermatologie angeht. Aber wenn man eben auch in der pharmazeutischen Entwicklung, in der Medikationsentwicklung, wo mittlerweile über große Rechensysteme und Leistungen eben Modelle simuliert werden und damit beschleunigt werden, das sind jetzt auf einmal auch Dinge, die handhabbar sind, die mir Nutzen bringen für alle, für eben für den Patienten, aber eben auch für alle medizinischen Kräfte. Und da bin ich tatsächlich, kann ich jetzt sagen, 22.02.2024 mal ganz froh in die Zukunft blicken. Du hast es gesagt mit den Brücken bauen. Was wir wirklich einfach aufpassen müssen, ist, schaut auf die Prozesse, wie sie draußen laufen, wie sie benötigt werden, und entwickelt anhand dieser Prozesse die Technologien, damit das wirklich gut unterstützt. Es sagt sich so einfach, steht in jedem Lehrbuch, kann diesen Satz nur unterstreichen, damit wir wirklich einfach auch sinnvolle, nutzvolle Technologien haben, die das bringen. Und last but not least, und das ist das Letzte, nochmal schließt dann sozusagen die Brücke zum Anfang. Wir müssen die Brücke eben bauen zwischen den verschiedenen Silos, die wir heute immer noch haben, zwischen den Köpfen. Ja, es ist auch im Kopf dieses Miteinanderarbeiten, aber eben auch in der Technologie. Und da kommen wir, glaube ich, mit der Standardisierung, aber auch mit den Fortschritten, die in der Telematikinfrastruktur gemacht werden und weiter, glaube ich, jetzt sehr gut voran. Und ich freue mich, da die nächsten Schritte zu gehen.
Ja, vielen, vielen Dank auch für deine Einschätzung da an der Stelle. Und es wäre wirklich zu wünschen natürlich, dass diese medizinischen Innovationen, die wir gerade in der pharmazeutischen Industrie oder auch im Bereich Diagnostik haben, dann auch wirklich in der Versorgungsrealität ja ankommen, weil gerade da haben wir heute einfach noch ein sehr großes Gap zwischen dem, was möglich ist, und dem, was tatsächlich passiert. Also ich habe auch kürzlich gerade wieder eine CD-ROM in die Hand bekommen. Ich habe zu Hause kein Gerät mehr, das das abspielen kann. Und insofern, glaube ich, ein schönes Sinnbild dessen, wo wir da stehen. Wir haben noch eine Frage reingekriegt, und die ist natürlich interessant mit Blick auch auf die Kommerzialisierung dieses Konzepts Gesundheitsbox. Die Frage geht um den Preis. In welchem Rahmen liegt so eine Box? Ich würde die Frage vielleicht nochmal dahingehend erweitern. Welche Modelle eigentlich in der Finanzierung seht ihr denn da? Weil was ich mir schwer vorstellen kann, ist, dass einer sagt, ich kaufe die Box und stelle mir bei mir hin, sondern da wird es ja sicherlich umfangreichere Konzepte geben.
Ja, also da hat das Team fantastische Arbeit gemacht, wenn ich das sagen darf. Erstens mit europäischen Partnern gesprochen, um diese Box eben tatsächlich auch im Aufbau, im Rahmen zu halten. Genaue Preise können wir dann gerne auch in der persönlichen Natur machen, aber es gibt zwei Modelle. Entweder du kannst die Box erwerben, je nach Ausstattung. Ne? Man kann sich vorstellen, dass es im diagnostischen Range, das kostet von so bis so, ja. Je nach Inhalten, die drin sind, deswegen ist es schwer, einen pauschalen Preis zu sagen, aber du kannst es aber auch leasen. Wir haben dort Partner für die Finanzierungsvereinbarung an der Seite, so dass es eben auch leasbar ist, so dass wir oder im Leasing gemacht werden kann, so dass wir diese Dinge einfach auch möglich machen können, auch wenn man da jetzt nicht direkt sich eine ganze Box kaufen möchte. Ja, also die beiden Modelle gibt's, die sind auch abgesichert, und dann hängt's einfach vom Einsatzzweck ab, welche Größe und welche Diagnostik dann dort mit rein soll.
Abschließend eine Frage von mir noch, Tobias. Wir spulen 5 Jahre nach vorne. Wie viel Boxen, nicht nur von Medivice, sondern generell, haben wir in Deutschland stehen? Was ist dein Tipp?
So, ich schüttel mal, ja, und gucke in die Glaskugel, lieber Jan. Aber wenn wir uns das Potenzial anschauen, wenn wir die demografischen Faktoren, wir haben dort eine Modellrechnung entsprechend vorgenommen, wenn wir uns die demografischen Entwicklungen anschauen, wenn wir uns die Entwicklungen in der ärztlichen medizinischen Versorgung anschauen, wo es eben auch unabdingbar sein wird, dass wir weitere medizinische Kräfte in die Versorgung mit einbinden, Pflege, Apotheke und so weiter, werden wir sicherlich an den verschiedenen Standorten in Deutschland bis zu 10.000 solcher Boxen sehen.
Ja, klingt wirklich spannend und irgendwie aus heutiger Perspektive unglaublich, ja. Und aber ich freue mich wirklich sehr, dass es Menschen auch wie dich gibt, die diese Themen vorantreiben. Und vielen Dank auch an der Stelle für die Einblicke heute hier im Rahmen von All About Telemedizin. Wirklich eine sehr spannende und auch zukunftsweisende Folge. Ich persönlich bin auch sehr fest davon überzeugt, dass wir neue Zugänge in die Versorgung benötigen, die flexibler, einfacher, barrierefreier sind. Gleichzeitig die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, eben auch frei und einfach zugänglich machen. Ihr liefert dafür einen ganz hervorragenden Baustein und ich wünsche euch da auf dem weiteren Weg alles, alles Gute und viel Erfolg und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung, Jan, und ich freue mich, die nächsten 5 Jahre mit dir weiter in die Glaskugel zu schauen und die Dinge vor allem auch gemeinsam umzusetzen. Vielen Dank.